SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in SWR 1, Leute. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie es hierher zu uns geschafft haben in einer Zeit, in der wir seit ziemlich genau einer Woche einen Angriffskrieg erleben, Russlands gegen einen unabhängigen, souveränen Staat, die Ukraine. Herr Özdemir, Sie sind ein erfahrener Politiker, Sie haben schon viel gesehen in 30 Jahren Berufspolitik. Waren Sie da trotzdem schockiert vor einer Woche?
Ja, natürlich, wie kann man da nicht schockiert sein, aber vielleicht etwas weniger verwundert drüber, wie manche, die jetzt gerade sagen, sie haben sich in Putin getäuscht. Manche haben ja gesagt, jetzt kommt der Krieg nach Europa. Der Krieg war schon in Europa. Der war in Europa, als die Krim besetzt wurde. Der war in Europa, als die Ostukraine besetzt wurde. Der war auch in Europa, als in Georgien Putin Krieg geführt hat. Also für manche ist es jetzt ein Rendezvous mit der Realität, dass sie jetzt erkennen, in Putin sich getäuscht zu haben. Ich wundere mich auch über manche Formulierungen jetzt auch von Kollegen in der Politik, in den Medien und sonst wo, die sagen, wir haben uns in Putin getäuscht. Wir haben uns nicht in Putin getäuscht. Manche haben sich in Putin getäuscht und andere haben beharrlich darauf hingewiesen, dass wenn man Diktatoren, autoritäre Herrscher mit einem solchen Geltungsdrang, mit einem solchen Herrschaftsanspruch nicht entschlossen entgegentritt, schaut, dass man die Abhängigkeiten reduziert, dass man sie dann nur stärker macht. Und das gilt ja nicht nur für Putin.
Sie waren also nicht überrascht. Sie haben ja auch direkt nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine öffentlich einen Stopp von Nord Stream 2, der Pipeline, gefordert. Sind solche Forderungen jetzt im Augenblick so, dass wir sie uns eigentlich leisten können? Oder denken wir da erstmal in unser Gewissen?
Naja, schauen Sie, als Politiker ist es ja auch mein Job, dafür zu sorgen, dass die Leute sicher durch den Winter kommen, dass wir, nicht nur wir, sondern auch andere in der Welt mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Ukraine, aber auch Russland sind wichtige Getreidelieferanten, die Kornkammern, kennt man es aus den Schulbüchern ja früher. Und das ist insbesondere jetzt für die Länder Nordafrikas, die Türkei, manche asiatischen Länder, wird der Ausfall sehr schwer zu verkraften sein. In Ländern, wo sowieso schon die Lebensmittelpreise extrem hoch sind, große Armut herrscht, wird das nochmal massiv das zuspitzen. Wir haben eine große Abhängigkeit leider von russischem, nicht nur Gas, das weiß jeder. Übrigens mit Nord Stream 2 wären es 60% geworden, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Es ist immer blöd, wenn Politiker Recht haben wollen. Das ist ja auch ein bisschen unsympathisch. Aber von Nord Stream 2 wurde gewarnt seit vielen, vielen Jahren. Und sehenden Auges sind unsere Vorgänger da reingelaufen und haben eine große Abhängigkeit, wollen die noch größer machen. Und ich verstehe es nicht. Und dann kommt ja noch das Öl dazu, da sind wir abhängig. Bei Kohle sind wir abhängig. Da müssen wir schnell runter. Und darum schnell rein in die erneuerbaren Energien, die wir jetzt ja Gott sei Dank endlich Freiheitsenergien nennen, weil das sind sie. Sie machen uns unabhängig von den autoritären Herrschern und Kriegsverbrechern wie Putin.
Stellt sich natürlich nur die Frage, ob wir es jetzt aktuell tatsächlich kompensiert bekommen, so schnell. Robert Habeck, Ihr Parteifreund und Minister, hat es ja auch verkündet. Das Zulassungsverfahren ist jetzt erstmal gestoppt. Denken Sie jetzt auch endgültig, Nord Stream 2 ist jetzt Geschichte?
Also ich will mal den Politiker sehen, der jetzt sagt, jetzt machen wir noch mit Putin Nord Stream 2 trotzdem, vielleicht wenn irgendwie die Ukraine zerbombt ist und Putin da seine Marionetten installiert hat, irgendwelche Verbrecher und dann Nord Stream 2. Das will ich bitte sehen, der hat sich das noch traut zu sagen und das rechtfertigt. Also das ist ja wohl unverantwortlich. Nord Stream 2 muss eingehen in die Geschichte als das letzte Beispiel dieser Art, wo man noch solche Großprojekte mit irgendwelchen autoritären Herrschern gemacht hat und sich denen ausgeliefert hat. Ich würde mir auch wünschen, dass der ein oder andere, der dieses Projekt immer groß gemacht hat, vielleicht auch mal das nutzt, um mal zu sagen, wo denn da die Lernkurve liegt für die Zukunft. Ich meine, wo könnten wir heute stehen, wenn unsere Vorgänger die erneuerbaren Energien nicht bewusst sabotiert hätten? Anders kann man das ja nicht nennen. Man hat bewusst die Erneuerbaren an die Wand gefahren. Man hat sie ausgebremst. Deutschland könnte viel weiter sein beim Netzausbau. Deutschland könnte weiter sein bei Windenergie, bei Solarenergie oder bei Photovoltaik. Sondern unsere Vorgänger wollten auf die Bremse treten. Es war ihnen zu schnell, sie waren ihnen zu erfolgreich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt müssen wir alles tun und wir werden alles tun, glauben Sie es mir, diese Regierung wird im Turbogang da alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden. Und kurzfristig sind wir jetzt auf Kohle angewiesen, auf Öl angewiesen, auf Gas aus anderen Ländern, Flüssiggas, weil wir natürlich schauen müssen, nicht nur durch diesen Winter zu kommen, das schafft man sehr gut, sondern auch durch den nächsten Winter zu kommen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in SWR 1 Leute. Und in dieser Funktion waren Sie auch vergangenen Sonntag im Bundestag bei dieser denkwürdigen Sondersitzung, bei der Bundeskanzler Scholz wirklich eine quasi Aufrüstung der Bundeswehr mit einem Gesamtvolumen von fast 100 Milliarden Euro angekündigt hat. Jetzt hat Ihr Parteifreund, der grünen Haushaltspolitiker Andreas Audrich, gefordert, es muss noch mehr investiert werden. Sie haben es auch gerade gesagt. Wir müssen mehr machen. Es wurde die Energiewende nicht vollzogen. Sie treten jetzt damit an und müssen sich daran messen lassen. Hat Ihr Parteikollege recht? Müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen?
Ja, es geht um die nationale Verteidigung natürlich. Wir haben bis jetzt ganz gut gelebt im Windschatten der Amerikaner, hatten die sogenannte Friedensdividende, haben uns darauf verlassen. Im Zweifelsfall werden die Amerikaner uns schon irgendwie rausboxen. Und jetzt merken wir, dass der Krieg näher an uns heranrückt. Und ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Wenn der amerikanische Präsident die Zwischenwahlen verliert, dann ist er eine lame duck, dann hat er keine Mehrheit in einer oder in beiden Kammern. Mhm. Wenn gar bei der nächsten Präsidentschaftswahl Donald Trump, der Putin dankt und ihn lobt für die Verbrechen, die er in der Ukraine macht, Präsident wird, dann sind wir in der Zange in Europa. Dann gibt es niemanden mehr, der für unsere Sicherheit sorgt.
Reales also müssen Szenario? Wir jetzt ist das selber ein reales Szenario für Sie? Dass der
das wünsche ich mir nicht, man muss ja nicht, ja oder halt, ich meine, wer immer von der Republikanischen Partei heute Präsident wird, wird Trump-mäßig sein, weil er hat ja die Partei umgebaut nach seinen Vorstellungen und wie er an die Macht gekommen ist, wissen wir, welche Rolle Putin gespielt hat dabei. Das heißt, wir hätten da einen Präsident, der quasi Putins Pudel ist, so. Und da kann man sich nicht verlassen auf den NATO-Schutzschirm, da kann man sich auf nichts dann verlassen. Also ist es wichtig, dass wir Europäer dringend jetzt dafür sorgen, dass wir uns kümmern um unsere Sicherheit. Da geht es übrigens nicht nur um mehr Geld, wir geben schon eine Menge Geld für Verteidigung aus, da geht es auch um Effizienz. Es muss nicht jedes Land alles parallel machen. Wir könnten in Europa unsere Sicherheitspolitik stärker aufeinander abstimmen, Waffensysteme gemeinsam entwickeln, statt jeder national. Da geht es um Energieunabhängigkeit. Da geht es natürlich auch um Ernährungssouveränität. Es geht ganz viele Aspekte, wo wir besser werden müssen. Die Digitalisierung. Es geht aber natürlich auch um Schutz vor Cyberangriffen. In vielen diesen Bereichen sind wir auf erbärmlichem Niveau. Da müssen wir dringend besser werden in Deutschland. Also Resilienz ist jetzt das entscheidende Stichwort. Das ist jetzt ein Weckruf für uns alle. Die gemütlichen Zeiten sind vorbei. Das wird bockelhart. Aber jetzt zeigt sich eben, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.
Ja, das ist natürlich jetzt eine kollektive Einigkeit, die da herrscht. Sie sind jetzt als grüner Bundesminister auch in der Bundesregierung. Ist aber trotzdem ganz interessant, so etwas von einem Urgrünen zu hören, der seit 1981 in der Partei ist. Die Grünen sind doch urpazifistisch. Wie kann man jetzt sagen, wir müssen jetzt das Militär aufrüsten und
das gar nicht hinterfragen? Das weiß ich nicht, ob wir urpazifistisch sind. Bei uns gab es immer auch Pazifisten, aber für mich musste in Srebrenica niemand umgebracht werden, um zu wissen, dass man dem serbischen Nationalismus und Militarismus in den Arm fallen muss. Ich war sehr früh, Anfang der 90er, schon der Meinung, dass man entweder in Bosnien hätte helfen müssen, wir haben uns dagegen entschieden, oder die bosnische Armee in die Lage versetzt, sich selbst zu verteidigen. Auch das haben wir nicht gemacht. Damit haben wir uns mitschuldig gemacht. Man kommt da nicht sauber raus. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die für sich entscheiden, pazifistisch zu sein. Nur, es gibt ja keinen Anlass zu moralischer Überheblichkeit. In einer Situation, wo, ich habe mir das in Sarajevo angeschaut, wo oben die serbischen Sniper ihren Slivovic getrunken haben und auf die Zivilisten geschossen haben, wenn die sich mal wieder sicher gefühlt haben, und unten sitzen weitgehend unbewaffnete Menschen, die nichts als ihr Leben verteidigen wollen. Da neutral zu sein und zu sagen, ich bin Pazifist, da bist du schon auch Partei, aber auf der falschen Seite. Insofern, für mich war das sehr früh klar, in Bosnien, aber auch bei ISIS, im Kampf gegen ISIS, Sie kennen vielleicht mein Yogamatten-Zitat, für das ich viel Ärger bekommen habe, dass man nicht mit der Yogamatte unterm Arm ISIS besiegt und bekämpft. Es gibt bestimmte Ausnahmesituationen, wir sind gerade wieder in einer solchen, da kommt man mit Pazifismus nicht weiter. Natürlich muss man alles tun, um solche Situationen zu vermeiden, aber wenn ein Aggressor entschieden ist, Menschen auszurotten, zu töten, zu vernichten, dann müssen die Leute in der Lage sein, sich zu verteidigen. Das ist das Recht der Ukrainer. Und ich will nochmal sagen, die kämpfen nicht nur für sich, die kämpfen stellvertretend für die liberale Demokratie hier.
Cem Özdemir ist seit Dezember 2021 Bundeslandwirtschaftsminister im Kabinett von Bundeskanzler Scholz. Geboren und aufgewachsen ist er hier in Baden-Württemberg. Für Sie ist es ein Heimspiel heute und der SWR, der kramt ja immer gerne Bekannte und Protagonistinnen aus Ihrem Leben aus. Zum Beispiel gab es nach der Bundestagswahl 2021 dieses wirklich rührende Gespräch mit Ihrer stolzen Nachhilfelehrerin Irmgard Naumann, Entschuldigung, aus Bad Urach. Da kommen Sie nämlich her. Was denken Sie eigentlich heute, wenn Sie jetzt so im Ministerium an Ihrem Schreibtisch sitzen, über Menschen wie Irmgard Naumann?
Ja, große Dankbarkeit, die haben jemandem wie mir aus einer migrantischen Arbeiterfamilie eine Chance gegeben. Die war in der 5. Klasse, als ich da auf der Hauptschule war. Meine Nachhilfelehrerin hat mir mein allererstes Buch geschenkt. Das habe ich heute noch von Peter Hertling. Das war der Hirbel. Und die hat dann irgendwann mal gemerkt, ich habe so viele Fehler in Deutsch, dass es gar keinen Sinn macht, die Fehler zu korrigieren, sondern sie hat die Worte markiert, die nicht falsch waren. Also ganz anders. Mhm. Und auf einmal war ich motiviert. Mensch, das können ja mehr werden und so. Und so hat die mir das eine Jahr da so viel Power-Infusion gegeben, dass ich es dann im Jahr drauf auf die Realschule geschafft habe. Dann mittlere Reife, Berufsausbildung als Erzieher, zweiter Bildungsweg. Ja, und heute verdiene ich mit der deutschen Sprache auch meine Brötchen. Was zeigt mir das? Das zeigt erstens, demütig zu sein und zweitens, jedem Kind eine Chance zu geben.
Aber schlecht in Deutsch waren Sie ja nicht wegen Ihres Migrationshintergrunds, sondern weil Sie ein bisschen faul waren früher. In der Schule.
Ja, ich war auch ein fauler Sack, wie man so schön sagt. Ich hab, meine Eltern waren halt beide berufstätig, konnten mir bei der Schule nicht helfen. Wir hatten zu Hause jetzt auch kein Brockhaus stehen. Und so wie bei vielen Arbeiterfamilien oder auch Familien mit Migrationshintergrund, ist ja auch bei deutschen Arbeiterfamilien oft nicht so anders. Mhm. Und klar, die kannten sich da auch nicht aus, hätten mir gar nicht helfen können. Und die Schwäbisch sprach ich schon, also daran lag es jetzt nicht, aber da war halt niemand, der mir da hätte irgendwie helfen können oder nach meinen Hausaufgaben geschaut hat. Und also, das war dann eben die Wende und da bin ich vielen Menschen zu Dank verpflichtet. Frau Naumann ist schon genannt worden, ich könnte Frau Mock nennen, meine Geschichtslehrerin und Gemeinschaftskundelehrerin, ich könnte Herrn Siemader nennen, meinen späteren Deutschlehrer. Was mir das auch zeigt, ist, wie wichtig Lehrer sind. Die sind ja manchmal auch Ersatzerzieher. Ersatzeltern. Das ist ein Faktor, der wird bei uns im Bildungssystem leider noch viel zu sehr unterschätzt, wie wichtig gute Lehrer sind, die auch wissen, wie küsse ich die wach, die vielleicht ein gewisses Potenzial haben oder aus welchen Gründen auch immer, weil die Eltern nicht können, nicht wollen, weil die Umstände sehr schwierig vielleicht sind, gibt's ja auch. Wie gebe ich denen eine Chance? Dafür muss natürlich auch der Rahmen entsprechend möglich sein. Aber das nicht zu machen, ist töricht, weil Kinder, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen, was geht da der Gesellschaft verloren und vor allem auch, welche Risiken das auf Dauer mit sich bringt.
Ja, uns fehlen auch viele Lehrerinnen und Lehrer. Ich sehe schon, Sie blicken mit einem gewissen Stolz auch auf Ihren Weg zurück. Nach der Bundestagswahl 2021, als Sie dann ins Ministerium gegangen sind, da hat aber eine leider gefehlt, das war Ihre Mutter. Die ist leider letztes Jahr im August verstorben. Wie sehr hätten Sie gerne gehabt, dass die sieht, dass Sie jetzt ins Ministerium gehen?
Sehr natürlich. Meine Mutter, als auch mein Vater, hätte ich mir sehr gewünscht, dass sie sehen. Vielleicht sehen sie es und hören sie es ja irgendwo, ich weiß es nicht. Aber das hat mich auch sehr gerührt, die vielen Reaktionen, die es gab. Selbst von Leuten, ich bin ja jetzt bei der türkischen Community nicht ganz unumstritten, um es mal vorsichtig zu sagen. Die Leute, die dem Erdogan und dem türkischen Nationalismus näher stehen, die finden mich jetzt nicht so toll, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Aber selbst bei denen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, heimlich haben sie so, Mensch, guck mal, einer, der aus so Verhältnissen kommt wie wir, wo die Eltern ihr Leben lang gearbeitet haben, aus einfachen Verhältnissen, sitzt jetzt da im Kabinettstisch. Wenn du den Bundestag, die Live-Übertragung einschaltest, dann sitzt der da hinterm Kanzler, spricht da gelegentlich und spricht im Namen dieses Landes. Ich weiß von ganz vielen Menschen, nicht nur übrigens mit Migrationshintergrund, sondern so Verhältnissen wie ich, die sagen, Mensch, das zeigt doch, man kann sich irgendwie mit der Hilfe von anderen und mit eigenem Fleiß da auch hocharbeiten. Und ich habe ja mal gesagt, ich bin erst dann angekommen, wenn alle angekommen sind. Und das meine ich so.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Vom Gastarbeiterkind zum Bundesminister Cem Özdemir in SWR 1. Leute, Sie sind der Erste mit sogenanntem türkischen Migrationshintergrund. Wie häufig werden Sie darauf eigentlich angesprochen? Pro Tag?
Ich habe es nicht gezählt. Gestern bin ich ja mit dem Zug von Berlin nach Stuttgart gekommen und der Schaffner war auch selber türkische Herkunft und wollte ein Erinnerungsfoto und kurz irgendwie seine Geschichte erzählen und ein paar Sachen fragen. Also es passiert schon immer wieder, aber es ist jetzt nicht ständig. Häufiger werde ich jetzt gerade angesprochen, logischerweise auf den Krieg in der Ukraine oder auf die Themen, die mit meinem Ressort zu tun haben. Sei es jetzt Tierschutz, sei es Umbau der Landwirtschaft etc. Mhm.
Auch darüber sprechen wir gleich noch. Wir bleiben aber noch mal ganz kurz bei Ihnen. Sie sind sehr, sehr verbunden mit Ihren Eltern. Ihre Mutter hat eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt. Und zwar für Sie, glaube ich, auch ein gewisser Schlag, dass die letztes Jahr dann kurz vor der Wahl dann auch verstorben ist, mitten im Wahlkampf. Und Sie haben so ein paar Insignien, die Sie mit sich rumtragen oder auch nicht und sehr in Ehren halten. Da gibt es einen Mantel, Fischgrätmuster.
Ja.
Zum Beispiel.
Der ist was hat's von mit meinem dem Vater sich? Der Mantel. Das war der erste Mantel, den meine Mutter meinem Vater in den 60ern geschenkt hat, weil es halt auch kalt war. Und ja, den Mantel, den habe ich dann irgendwann mal geschenkt bekommen. Und weil ich so Angst habe, dass ich ihn irgendwo verliere oder dass er mir geklaut wird, trage ich ihn so gut wie nie. Und passe auch auf, dass das Futter nicht kaputt geht, weil das ist wirklich noch aus der Zeit. Und das kriegt dann, ja, eines Tages wird es meinen Kindern vermacht. Und die Schere, die gibt's auch, die ist aus der Endungsschneiderei meiner Mutter, die habe ich auch, also zwei, auch meinen Kindern vermacht, dass sie einfach eine Erinnerung haben, weil was wollen sie aus einer Endungsschneiderei aufheben für später mal? Ich dachte, eine Schere ist ein schönes Symbol, das an die Großmutter erinnert für meine Kinder, weil irgendwann mal, die sind ja noch jünger und was wissen sie dann noch vom Großvater, was wissen sie dann noch von der Großmutter? Und ich habe mir halt überlegt, wie kann man das ein bisschen in ja, symbolisch machen.
Was weitergeben, auch die erste Generation, die ja viel Aufbauarbeit auch geleistet hat für Sie jetzt als zweite Generation mit Migrationshintergrund. Jetzt kommen ja Ihre Kinder, die sind schon die dritte Generation. Da ist es nochmal ganz anders. Sie sind in Bad Urach aufgewachsen, am Fuße der Schwäbischen Alb. Und Sie sagen immer genauso wie alle anderen Kinder dort auch. Aber wenn man dann mal ins Detail geht und mal so ein bisschen zuhört, was Sie dann immer so erzählen, dann hört man schon raus, dass da auch Schwierigkeiten da waren. Auch gerade wegen dieses Migrationshintergrunds. Muss man in Deutschland heute immer noch so ein bisschen besser sein und ein bisschen vorsichtiger als die anderen?
Vieles hat sich zum Positiven gewandelt. Zu meiner Zeit war es zum Beispiel noch so, da gab es ja kein Schengen. Und obwohl ich ja fest in Deutschland gemeldet war, mit meinen Eltern Aufenthaltsgenehmigung und alles ja hatte, war es aber so, dass man halt zum Beispiel, wenn man nach Frankreich ging, in die Schweiz ging und so weiter, konnte man sich nicht frei bewegen. Man brauchte ein Visum. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Weg nach England damals für einen Schüleraustausch mit meiner Schulklasse in Belgien aus dem fahrenden Zug dann rausgeholt wurde bei der Kontrolle, weil ich kein Durchreisevisum besaß und so. Also das sind nicht so schöne Erinnerungen. Es ist, glaube ich, immer noch so. Das ist auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad schwer vermeidbar, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Zweifelsfall mehr leisten müssen, sich stärker beweisen müssen, um eben zu zeigen, wir können es auch und wir sind nicht schlechter, wir sind loyal zu diesem Land und so weiter, weil es natürlich ja immer wieder auch Fragezeichen gibt.
Sie sind da ja auch ein Vorbild und für viele migrantische Menschen auch Ansprechpartner, gerade weil sie so weit gekommen sind und salopp gesagt auch schon viele Jahre den Kopf hingehalten haben für dieses Thema. Wie sehen Sie sich da selbst? Belastet Sie das eher? Würden Sie eher sagen, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Kram? Oder sind Sie da immer noch jemand, der sagt, ich nehme da gerne zu Stellung?
Ja, ich wünsche mir eigentlich, Sie haben ja vorher gesagt, mit meinen Kindern, dritte Generation, dass die Frage, wo man herkommt, irgendwann mal immer unwichtiger wird. Das kann man gerne irgendwie bei einem Glas Ayran oder Tee oder bei einem Bier oder was auch immer, kann man das ja gerne vertiefen, wenn man sich näher kennt. Aber erstmal ist doch wichtig, wo man hin möchte und nicht, wo man herkommt. Und erstmal ist doch wichtig, was die für einen Charakter haben, was sie für ein Mensch sind und nicht, wo ihre Großeltern ursprünglich herkommen. Ob die in der Schlacht um Teutoburger Wald gegen die Römer mitgekämpft haben, weder ihre noch meine Eltern übrigens. Und trotzdem sind wir beide jetzt Bürger dieses Landes und sprechen miteinander. Ist das nicht eine schöne Geschichte eigentlich, über die man sich auch mal freuen könnte? Und dahin würde ich eigentlich wünschen, dass wir uns bewegen. Und bis dahin wird es natürlich eine Rolle spielen. Ich werde wahrscheinlich mein Lebtag darauf angesprochen werden, auf den Hintergrund. Solange das auch nicht irgendwie so gemeint ist, dass man einem die Zugehörigkeit absprechen möchte, habe ich damit übrigens auch kein Problem. Es gab aber auch schon leider öfters auch Fälle, wo Leute eben mit der Frage eigentlich zeigen wollen, du bist nicht von hier, du gehörst nicht dazu. Also viele Migranten kennen das ja, wo kommen sie her? Sage ich aus Bad Urach, da bin ich geboren und aufgewachsen. Nein, wo kommen sie eigentlich her? Na gut, eigentlich komme ich aus dem Kreissaal von Bad Urach, da bin ich auf die Welt gekommen. Nein, sie wissen schon, wie ich es meine. Und da geht das immer weiter und da wollen die einfach hören. Aber eigentlich bist du nicht von hier. Und ich meine, niemand von uns hat sich ja ausgesucht, wo man herkommt. Und es macht einen weder besser noch schlechter. Und das würde ich mir so ein bisschen als Haltung wünschen. Das meine ich übrigens in alle Richtungen. Ich meine das auch an die Adresse, da kriege ich auch manchmal Ärger dafür, meiner migrantischen Freundinnen und Freunde. Auch diese Herkunft ist nicht besser. Wir sind einfach erstmal Individuen und begegnen uns als Individuen. Niemand von uns vertritt die Türken, die Deutschen, die, was weiß ich was, Christen, Juden, Muslime, sondern wir sind Sottige und Sottige, sagt man auf Schwäbisch. Und wenn man sich so begegnet, macht es das Leben leichter.
Sie haben zuletzt die Sitzblockaden an Autobahnauffahrten von Aktivisten der Gruppe Aufstand der letzten Generation auffällig deutlich kritisiert. Jetzt muss ich Sie nochmal auf die Grünen ansprechen. Was ist denn da los? Sie kommen doch aus einer Partei, die im Prinzip in den 80ern viel auf die Straße gegangen ist. Viele sagen sogar, die Grünen haben auf der Straße angefangen.
Ja, dagegen spricht auch nichts, dass man protestiert, demonstriert. Das darf man ja alles, Demonstrationen organisiert, was auch immer. Aber in dem Fall ist es halt, an wen richtet sich das? Schauen Sie, diese Koalition, die es jetzt gibt, die hat sich genau die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zum Vorbild genommen. Und als Zielgesetz steht in der Koalitionsvereinbarung drin, noch bevor die ihre erste Aktion gemacht hatten, da habe ich einem meiner ersten Interviews gesagt, dass ich das angehen möchte. Und wir sind schon aktiv, aber wir haben jetzt gerade Corona, jetzt haben wir noch einen Krieg, ich muss die Landwirtschaft umbauen. Also es geht halt nicht, dass man quasi noch bevor die 100 Tage voll sind, die gesamte Koalitionsvereinbarung abarbeitet. Und dieses Ultimative, wenn ihr nicht bis zu diesem Tag, das sage ich ganz klar, wir sind nicht erpressbar von niemandem. Und ich schon gleich gar nicht. Also ich habe gegen die Erdogans dieser Welt gekämpft. Niemand setzt mir Daten oder Ultimaten und sagt, wenn du nicht an dem Tag da und da erscheinst oder das und das Gesetz verabschiedest, dann bedrohen wir dich. Nicht mit mir. Das machen wir in Deutschland nicht. So setzen wir uns nicht auseinander. Mit mir kann man anständig reden, aber indem man eine Straße blockiert oder in meinem Ministerium da rumvandaliert. Jetzt will ich mal sagen, die haben ja da auch da ihren Dreck hinterlassen. Das muss die nicht kümmern, wer das wegwischt. Aber die Frau, es sind ja oft Frauen, die das wegwischt, es hätte meine Mutter sein können. Ich blicke da vielleicht ein bisschen anders drauf, wie wenn man aus einer Bildungsbürgertum-Familie kommt. So. Also mir gefällt diese Art nicht, wie die reden. Die machen uns die Zustimmung, die wir haben für Klimaschutz, kaputt. Durch dieses permanente Radikalisieren, das permanente Überziehen. Sehen Sie, jetzt diskutieren wir statt über Lebensmittelverschwendung, diskutieren wir über diese 5, 6 Hansel, mehr sind es ja nicht. Das ist übrigens auch nicht Fridays for Future, weil die wollen mit denen auch nichts zu tun haben.
Der Punkt ist absolut angekommen. Sie werden sich mit Protesten wahrscheinlich noch ein paar Mal auseinandersetzen müssen in der nächsten Legislaturperiode. Also ich sehe schon die Bauern auf Treckern auch nach Berlin fahren.
Sie sehen ja auch, ich bin da sehr robust. Also
Sie fahren auch gleich aufs Land.
Da reicht bei mir wenig.
Aber sprechen wir mal ganz konkret drüber. Also 30% mehr Ökolandbau bis 2030, das haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, sehr ambitioniert ins Buch, die Koalition, die Ampelkoalition. Sie sollen das jetzt umsetzen. Sie sind thematischer Quereinsteiger, das ist nichts Ungewöhnliches. Für Ihre Partei, für die Grünen, ist das Landwirtschaftsministerium ganz zentrales Ressort, gerade mit Blick auf den Klimaschutz. Sie haben jetzt dann gleich mal zu Beginn mit einem Tabu gebrochen und haben gleich mal ins Spiel gebracht, die Qualität der Lebensmittel muss steigen und vor allem Fleisch, das kann dann auch mal teurer werden. Dafür haben Sie nicht nur Lob bekommen. Da geht es ja schon los mit den Protesten. Ja.
Augen auf bei der Berufswahl, sagen meine Mitarbeiter, um mir nicht so wehleidig zu werden. Nein, das gehört natürlich dazu, dass jetzt das darf man ja auch, dass man sagt, das sehe ich anders oder es gibt ja auch viele, die an dem System, wie wir es bislang haben, sich gut eingerichtet haben und gut daran verdient haben, dass von dem 1 Euro, den wir für Schweinefleisch beispielsweise ausgeben, 21 Cent gerade mal beim Hersteller, bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen. Davon müssen die ihren Lebensunterhalt finanzieren, davon müssen die Ställe umbauen, davon müssen sie Steuern zahlen, ihr Personal bezahlen. Das kann ja auf die Dauer nicht gesund sein und nachhaltig sein. Die Folge ist, dass wir, um jeden Cent beim Effizienzgewinn noch rauszuholen, nicht die Ställe für die Tiere gebaut haben, sondern die Tiere an die Ställe anpassen. will Sie nicht schockieren mit Zahlen, das ist jetzt auch nicht der Moment, aber ich bin ja auch als deutscher Landwirtschaftsminister im Europäischen Rat mit den Kollegen und Kolleginnen und mein dänischer Kollege hat mir erzählt, dass es bis zu 85% Brustbeinfrakturen gibt bei den Hühnern. Mhm. Also 85%, das heißt, das hat was mit diesen Zuchtlinien zu tun, die wir immer stärker optimieren, um auch den letzten halben Cent noch rauszuholen. Das heißt, immer früher die Eier, größer die Eier, das Huhn kleiner. Das hat was mit diesem Rennen zu tun. Wir müssen jeden halben Cent nochmal drücken an der Ladenkasse. Aber das zahlt ja jemand. Das Geld, das wir da einsparen, das zahlen die Tiere. Das zahlt die Umwelt in Form von Pestiziden. Das zahlen wir nachher, indem wir das Wasser reinigen müssen. Das zahlen wir über CO2. Das zahlen wir über Futtermittel, die wir aus der dritten Welt holen, wo wir Regenwälder abholzen wollen. Und ich bin angetreten, dieses System zu ändern.
Da haben Sie ja schon viel angesprochen. Und die Quadratur des Kreises soll nämlich mehr Geld in der Tasche der Bauern landen. Und es soll auch alles bezahlbar bleiben. Und dann dürfen wir das Tierwohl nicht aus den Augen verlieren. Das besprechen wir gleich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Quadratur des Kreises in der Landwirtschaftspolitik, das möchte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schaffen. Zum einen soll die Qualität der Lebensmittel hoch, zum anderen soll es bezahlbar bleiben und dann sollen Verbraucherinnen und Verbraucher auch einen Anspruch haben, zu wissen, wo ihr Essen herkommt. Wir sind in SWR1 Leute. Cem Özdemir, Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen nicht nur wissen, dass wir erfahren, wo die Lebensmittel hergestellt werden, sondern auch, wo die Rohstoffe herkommen. Was versprechen Sie sich denn davon?
Wir wollen in dem ersten Schritt eine Haltungskennzeichnung machen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Supermarkt, Theke und wo auch immer sehen, wie ist das Tier gehalten worden. Damit man weiß, der Mehrpreis, der ist, dass das Tier mehr Platz hatte, dass es rausgehen konnte und dass es weniger Tiere im Stall gibt, auch wegen dem Klimaschutz. Und der zweite Schritt, der ist aber genauso wichtig, die Bäuerinnen und Bauern sollen dafür auch eine Entlohnung bekommen, weil weniger Tiere bedeutet erstmal geringere Einnahmen. Die Ställe müssen umgebaut werden, das kostet ja auch ein Schweinegeld. Und so kann man Win-Win bekommen. Wir kriegen mehr Tierschutz, wir kriegen mehr Artenschutz, wir kriegen mehr Klimaschutz und die Bäuerinnen und Bauern, die oft gerade mit der Existenz kämpfen müssen, viele stellen sich die Frage, sollen die Kinder den Hof übernehmen? Für die haben wir eine wirtschaftliche Perspektive. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich bin kurz davor, den Sack zuzumachen. Jetzt kann ich über SWR1 Leute an meine Koalitionsfraktion appellieren. Bitte macht mit, helft mit, dass wir das dieses Jahr noch auf den Weg kriegen.
Das klingt alles ganz, ganz toll. Hört sich nur so an, als wäre das wahnsinnig schwer umzusetzen. Ich kann gar nicht auf alle Punkte eingehen. Auf einen würde ich gerne eingehen, nämlich auf die Kennzeichnung. Sie sind ja Realpolitiker, Sie wissen, Veränderungen gehen nur gemeinsam mit der Wirtschaft und die ist ja häufig da immer schon voraus. Also es gibt ja schon diese Ampel mit 1, 2, 3, 4 Haltungsformen und auch ein großer Discounter hat auch schon angekündigt, bis 2030 nur noch Fleisch aus besseren Haltungsformen anzubieten. Ist das Greenwashing, was da gemacht wird von den großen Discountern?
Das will ich so pauschal gar nicht sagen, aber es ist halt jedenfalls, die machen das, aber das System, dass die Bäuerinnen und Bauern das ja auch finanzieren müssen, darum kümmern die sich nicht. So, und das muss man aber im Blick haben, sonst geht der Trend weiter, dass wir immer weniger Bauern haben. Es ist bei den Säuen, da hat sich die Zahl fast halbiert, der Sauenhalter. Aber der Tierbestand ist fast gleich geblieben. Hm. Und das ist ja kein Zustand. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir gerade jetzt auch mit Blick auf die Ukraine-Krise, wenn wir sicherstellen wollen, dass es auch morgen noch ausreichend Bäuerinnen und Bauern gibt und auch die mit stolz geschwellter Brust ihren Hof an die Betriebsnachfolger, oftmals die Kinder, aber nicht zwingend die Kinder, weitergeben wollen, dann brauchen die eine dauerhafte Einkommensperspektive. Und das heißt, mehr Tierschutz, mehr Tierwohl muss einhergehen damit, dass auch von dem Geld, das ausgegeben wird, ein größerer Anteil bei den Bäuerinnen und Bauern landet. Das macht der Handel nicht freiwillig, das macht er nicht von selber. Ja. Da bin auch ich gefragt, aber da sind auch wir alle als Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt.
Wie lassen sich denn solche Marktmechanismen überhaupt steuern? Also da müssen Sie ja eigentlich in Konflikt mit der Lebensmittelindustrie gehen. Die hat eine sehr, sehr starke Lobby. Da brauchen Sie eine Menge Luft und eine Menge Durchhaltevermögen. Wir hatten heute Morgen den Karl-Eugen Kühnle im Programm. Der ist Biolandwirt und Landesvorsitzender des Verbands Deutscher Milchviehhalter und der hat das von Ihnen gefordert, sich das gewünscht. Haben Sie das Durchhaltevermögen?
ich glaube, ich bin ganz gut gestählt durch frühere Fights, die ich hatte, sei es mit deutschen Rechtsradikalen, sei es mit türkischen Nationalisten, sei es mit anderen. Erstmal schauen Sie, man muss es ja jetzt auch nicht immer negativ beschreiben. Die gute Nachricht ist doch, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist immens. Es gibt Umfragen, die zeigen mit weit über 80% Zustimmung zu mehr Tierschutz. Weit über 80% der Leute sind bereit, dafür auch mehr zu bezahlen. Wenn Sie wissen, das ist ganz wichtig, dass das Geld auch ankommt bei den Bäuerinnen und Bauern und investiert wird für den Umbau der Ställe, dass es weniger Tiere gibt, die dafür aber bessere Haltungsbedingungen haben. So, genau das wollen wir machen. Und die Bereitschaft ist vom Bauernverband, schauen Sie, der Herr Ruckwied, der Präsident des Bauernverbandes, genauso wie die Milchviehhalter, mit denen Sie gesprochen haben, wie die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, aber auch die Umweltseite, die Verbraucherschützer, weite Teile der Industrie haben ja schon einen Prozess hinter sich, wo sie Kompromisspapiere formuliert haben. Es gibt die sogenannte Borchert-Kommission, benannt nach einem meiner Vorgänger. Es gibt die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ein solches Papier ermittelt hat. Also ein Erkenntnisproblem haben wir jetzt nicht mehr. Was wir jetzt haben, ist ein Umsetzungsproblem. Und darum kümmere ich mich, da arbeite ich mit Nachdruck dran. Und wir haben da die Konzepte. Was ich jetzt brauche, ist die politische Mehrheit im Bundestag. Da bin ich im Gespräch mit den Koalitionsfraktionen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch bald Landtagswahlen, zum Beispiel in Niedersachsen. Da schaut man sehr genau drauf. Die werden wissen wollen, wie haben sich die Koalitionsfraktionen da verhalten jetzt.
Ja, gerade in Niedersachsen. Da würde ich mal gerne kurz mit der Bitte um eine kurze Antwort einmal die Frage stellen. Tierwohl, dass Ihnen das am Herzen liegt, kaufe ich Ihnen sofort ab. Sie sind seit Jahrzehnten Vegetarier. Aber wer soll das bezahlen, den Tierschutz? Da müssen ja Ställe umgebaut werden im großen Stil. Und wer kontrolliert das?
Man muss übrigens nicht Vegetarier sein. Man kann auch einfach weniger Fleisch essen, aber dafür achten, wo das Fleisch herkommt. Das muss kontrolliert werden, gar keine Frage. Deshalb sagen wir eben einerseits eine Kennzeichnung, die wollen wir dieses Jahr noch auf den Weg bringen, was das Gesetz angeht. Und gleichzeitig ein Finanzierungsmodell. Das könnte man über die Mehrwertsteuer machen, da hat die FDP aber große Probleme. Oder über eine Tierwohlabgabe beispielsweise, wo man eben sagt, darüber wird finanziert das, was die Bauern weniger Einnahmen haben durch weniger Tiere, dafür aber bessere Haltungsbedingungen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Live, auch mit Bild, im Livestream auf swr1.de und mit Cem Özdemir im Studio, Bundeslandwirtschaftsminister. Die Fragen der Hörerinnen und Hörer, und davon gibt's wirklich einige heute Vormittag, zum Beispiel von Conny Merz-Bogen, die schreibt per E-Mail, ob sie denn Tiertransporte in Drittländer verbieten wollen, wie das zum Beispiel Luxemburg oder die Niederlande gemacht haben.
Ja, wir wollen sie kräftig reduzieren. Wir wollen, wenn, dann wollen wir Fleisch transportieren, aber nicht Tiere. Das muss man nicht transportieren. Im Europaparlament gab es dazu ja einen Beschluss. Leider hat er keine Mehrheit bekommen, wie wir es uns gewünscht haben. Ich kämpfe da dafür, dass sich das europaweit ändert.
Das ist ja ein Problem der Transportumstände, die da erwirtschaftet oder gemacht werden beim Tiertransport. Jetzt gibt es eine neue Frage von Michael Schramm aus Waldürn-Altheim. Der möchte wissen, er findet Ihre Idee gut, aber was sagen Sie denn den Leuten, die von Hartz IV oder Grundsicherung leben? Wie sollen die das denn bezahlen mit ihren besseren Lebensmitteln und den Preisen?
Landwirtschaftspolitik muss sozial sein, aber sie ersetzt ja keine Sozialpolitik. Deshalb ist die gleiche Regierung ja auch diejenige, die jetzt endlich den Mindestlohn von 12 Euro durchgesetzt hat, der allen, die beschäftigt sind, zugutekommt. Deshalb gehört zum Beispiel auch bei den Hartz-IV-Sätzen der Anteil der Lebensmittel berechnet, angepasst an die Lebensmittelkosten. Deshalb braucht man eine Wohnungspolitik, dass Menschen sich Wohnungen leisten können. Deshalb müssen wir die BAföG-Sätze erhöhen. Also vieles davon macht ja diese Regierung. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit. Das meint jetzt hier der Frager nicht, aber manche in der Politik, die Sozialpolitik nehmen als Grund, die Landwirtschaftspolitik so zu belassen, wie sie ist. Denen geht es nicht um Sozialpolitik. Das sind dieselben Leute, die sie in diesem System eingerichtet sind und die Profiteure waren. Darum hören Sie auf die nicht. Die wollen nicht, dass sie sozial gerecht leben können. Wenn sie für soziale Gerechtigkeit wären, ich meine jetzt meine Kritiker zum Teil von der Union, zum Teil von der Linkspartei, dann sollen sie bitteschön dafür kämpfen, dass die Hartz-IV-Sätze erhöht werden. Da sollen sie uns unterstützen dabei, dass wir für soziale Gerechtigkeit sorgen. Aber die einen Bedürftigen gegen die anderen ausspielen, das ist schäbig, das ist unanständig.
Dann möchte Matthias Lutz aus Niedernhall wissen, Herr Özdemir, finden Sie es noch angebracht, dass der Lebensmittelhandel angesichts der Lage noch mit billigen Lebensmitteln als Lockmittel wirbt?
Ich will das abschaffen. Ich will, dass Preise, die unter den Herstellerkosten sind, dass es die nicht mehr gibt. Das gibt's ja manchmal, dass man das bewusst macht. Das heißt, unter den Erzeugerkosten. Auch da sind wir gerade dabei zu schauen, was wir da rechtlich machen können. Die Koalitionsvereinbarung hat ja Aussagen dazu. Daran arbeiten wir.
Ein Hörer möchte wissen, wünscht Ihnen ein glückliches Händchen, möchte nicht genannt
brauchen,
werden
danke.
Im Radio, und möchte aber wissen, wie Sie das denn mit dem Finanzminister Christian Lindner umsetzen sollen. Also er traut ihm nicht. Trauen Sie ihm?
Es geht ja nicht um Vertrauen. Wir müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten und wir kennen uns ja auch und bin da jetzt gerade dabei. Ich führe ja auch Gespräche mit ihm. Hatte auch schon ein sehr langes Abendgespräch mit ihm, mit Verhandlungen in der Sache. Er hat ja auch keinen einfachen Job. Er muss jetzt gucken, wie er die zusätzlichen Ausgaben für die Bundeswehr untergebracht bekommt über das Sondervermögen. Aber wir müssen halt alle Krisen bekämpfen. Wir können nicht die eine Krise jetzt im Blick nehmen, richtigerweise. Aber die andere Krise, die bleibt ja die Klimakrise. Genauso übrigens die Artenkrise. Und auch die müssen wir angehen. Und das hat auch was mit einer Verknüpfung zu tun. Wenn wir wollen, dass wir krisenbeständiger sind, dann müssen wir die Landwirtschaft nachhaltiger aufstellen. Das haben wir ja vorher besprochen. Und dazu gehört, dass ich eben Geld dafür brauche, den Umbau der Landwirtschaft vorzunehmen. Ich glaube, das sieht der Landwirtschaftsminister nicht grundlegend anders. Aber er sagt natürlich, ich brauche das Geld dafür.
Jetzt meinten Sie den Finanzminister, ne? Der sieht das nicht grundsätzlich anders.
Der sieht das nicht grundsätzlich anders. Ja.
Mhm. Dann habe ich noch eine Frage von aus Stuttgart kommt die von die Frage mit Herrn Lindner, die kam von Klaus Höhne übrigens. Dann habe ich noch eine Frage aus Stuttgart. Warum ist denn Anton Hofreiter nicht Bundeslandwirtschaftsminister geworden? Seine Qualifikation sprach doch für ihn.
Ja, Anton Hofreiter ist ein guter Politiker, gar keine Frage, aber wir können halt nicht alle Kabinettsposten besetzen. Ich meine, das hat mich jetzt nicht besonders überrascht, dass die Grünen mit 14,8% nicht 100% der Minister stellen, sondern halt unseren Anteil, den wir haben, dass die SPD und die FDP auch ein paar Ministerien stellen möchte, war jetzt nicht ganz überraschend.
Ein Hörer möchte wissen, wann Sie denn zurückkommen nach Baden-Württemberg, nämlich als Ministerpräsident. Und die Frage, die klären wir gleich noch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Jackie Wilson hatten wir vorhin hier musikalisch im Programm und da hatte ich einen Luftgitarre spielenden Bundesminister hier im Studio. Sowas sieht man auch eher selten. Cem Özdemir in SWR1. Leute, Bundeslandwirtschaftsminister. Im vierten Anlauf hat es geklappt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Da waren Sie endlich Stimmenkönig bei der Bundestagswahl 2021. Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart 1. Das durfte auch, weil die Frage vorhin kam, eine Rolle gespielt haben bei der Vergabe der Ministerposten. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, hat es eine Rolle gespielt?
Das hat sicherlich nicht geschadet, dass irgendwie die in Berlin wussten, dass ich auch Stimmen holen kann.
Wären Sie eigentlich gerne, weil Ihre politischen Felder ja eigentlich in der Verkehrspolitik und Außenpolitik liegen, wenn Sie jetzt sehen, Annalena Baerbock, wäre das ein Job gewesen, den Sie eigentlich gerne gemacht hätten? Außenminister?
Das stand vor 4 Jahren im Gespräch, als wir über Jamaika verhandelt haben, das ja dann bekanntlich nicht an mir gescheitert ist. Und jetzt habe ich eines der spannendsten Ministerien und Annalena Baerbock macht einfach einen super Job. Ich bin wirklich glücklich, dass wir sie jetzt gerade als Außenministerin haben. Mit einem ganz klaren Menschenrechtsfokus, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt in der Ansprache von autoritären Herrschern. Das ist genau die Politik, die ich mir immer gewünscht habe für unser Land.
Schickt sich jetzt natürlich überhaupt nicht in dieser Situation, in dieser besonderen mal zu fragen, ob Sie den Job vielleicht besser gemacht hätten. Wir gehen da mal woanders hin. Sie haben wirklich sehr, sehr viele Hochs und Tiefs gehabt in Ihrer Karriere, große Erfolge, Affären. Sie haben vorhin von 2017 gesprochen, Jamaika-Verhandlungen sind gescheitert. Da hatten Sie das Außenministerium schon in den Händen praktisch. Wie sehr hat denn das wehgetan?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht wahnsinnig geärgert hat, weil ich hätte gern dem Land damals schon gedient und die große Koalition unserem Land erspart. Wir wären wahrscheinlich bei Themen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien und so weiter, Klimaschutz deutlich weiter, als wir es heute sind. Aber jetzt ist es halt so, man muss den Blick immer nach vorne richten, das Beste aus der Situation machen. Jetzt müssen wir halt im Turbogang nachholen, was 16 Jahre in Deutschland bitterlich versäumt wurde. Das ist wirklich... Ich will da jetzt nicht lamentieren, aber es kann einen wirklich ärgern und zur Verzweiflung treiben. Ich meine, wir hatten jetzt die Corona-Krise, Schauen Sie sich den Zustand unserer Schulen an. Das ist doch irgendwie für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kein Zustand. Und dass das meine Kollegen nicht so wahnsinnig gemacht hat, wie es mich wahnsinnig macht und sie darauf sich nicht konzentriert haben, die so auszustatten, wie sich das für ein modernes Land wie Deutschland gehört, was Netzanschluss angeht etc. Das ist doch unfassbar.
Welche unfassbar. Kollegen meinen Sie da jetzt?
Weiß mir ja, wer dafür zuständig war. Ich meine, wie wurden denn früher Positionen, insbesondere bei den bayerischen Kollegen von der CSU, vergeben? Nach allen Kriterien, nur nicht nach Qualifikation. Da ging es halt darum, wer holt Geld nach Bayern, in welchem Zustand die Brücken in Deutschland sind. Ich meine, schauen Sie, ganz einfach, wenn Brücken zu einer bestimmten Zeit gebaut werden, dann kann man mit einfachen mathematischen Mitteln berechnen, wann sie sanierungsbedürftig sind. Wenn man sie dann nicht saniert, dann kann man wiederum einfach berechnen, wann sie ersetzt werden müssen, weil man sie nicht mehr sanieren kann. Wenn ich das weiß, dann muss es doch auch ein deutscher Verkehrsminister von der CSU wissen. Okay. Das laufen zu lassen, permanent neue Autobahnen zu bauen, sich um den Erhalt nicht zu kümmern, das ist einfach unfassbar. Oder ich meine, ich komme hier in Stuttgart ja an, am Bahnhof immer und ärgere mich über diese riesen Baustelle, wie viele andere auch. Jetzt sind wir bald bei 10 Milliarden. Ich meine, wie die gehaust haben, wie die mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen sind. Einfach unfassbar. Viel Geld ausgeben, wenig bekommen. Der Schwab macht es umgekehrt. Geld effektiv ausgeben, um möglichst viel zu bekommen. Und jetzt regiert ein Schwabe mit. Kein Schaden für Deutschland.
Haben wir so gesagt. Das Verkehrsministerium ist an Volker Wissing gegangen. Der kann jetzt zeigen, dass er es vielleicht besser machen kann. Sie haben ja jetzt Parteien zusammengebracht. Sie haben Parteien zusammengebracht, die früher eigentlich gar nicht gut zusammenpassten. Mit Ihrer eigenen Partei, mit den Grünen, da haben Sie viele Bruchlinien gehabt in der Vergangenheit. Da gab es immer wieder mal Probleme. Wie würden Sie Ihr Verhältnis jetzt heute zu denen beschreiben, zu den Grünen?
Ich bin in der Wolle gefärbter Grüner, bin mit Ende 15 ja schon in die Grünen eingetreten. Aber habe natürlich auch hier und da mit meiner Partei gerungen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, gerade jetzt bei diesen Themen, wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, Umgang mit Völkermord damals in Bosnien, ja, da gehörte ich zu einer Minderheit im Kampf gegen ISIS. Ja, jetzt bei der Ukraine sind wir wirklich sehr gut aufgestellt und bei allem Ärger, ich bin auch stolz drauf, die Grünen waren diejenigen, die Nord Stream 2 klar abgelehnt haben. Also hätte man auf uns gehört bei den Erneuerbaren, wären wir heute auch woanders.
Sie haben ihren Frieden gemacht, höre ich. Ihre politische Basis, die ist eigentlich hier in Baden-Württemberg. Hier haben Sie Ihre Wähler, hier haben Sie Ihre Stimmen geholt. Und man sieht Sie hier nach wie vor, viele, als potenziellen Nachfolger für den Ministerpräsidenten, für Winfried Kretschmann. Dass Sie mit dem politisch viele Schnittmengen haben, ist kein Geheimnis. Jetzt mal Hand aufs Herz. Machen Sie das?
Also Winfried Kretschmann ist für mich sowas wie eine Art Vorbild. Ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange, habe viel von ihm gelernt. Ich finde ihn wirklich einen tollen Politiker, auch als Mensch großartig.
Ja, er darf ja bleiben bis zum Schluss.
Und er hat es ja schon gesagt, er macht die ganze Legislaturperiode. Das finde ich super, dass er da eine klare Ansage erteilt hat. Damit ist auch die Nachfolgediskussion weg. Und gehen Sie mal davon aus, wir werden dann bei der nächsten Landtagswahl mit einer Kandidatin, mit einem Kandidaten antreten. Dass mein Name da genannt wird, ehrt mich sehr. Aber die Diskussion, die braucht es jetzt nicht, weil erstens mal habe ich eine Aufgabe, die ist sehr ehrenvoll, aber auch sehr fordert den ganzen Mann, Landwirtschaftsminister. Und wir haben in Baden-Württemberg einen tollen Landesvater, den unterstütze ich nach Kräften.
Also ich höre kein klares Dementi. Cem Özdemir, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Alles Gute.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.